Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Hallo zusammen.
Wir starten heute direkt in die Folge, da das heute ja wieder mal so ein sehr, sehr harter Fall mit sehr harter Kost wird. Aber bleib dran, denn nach dem Fall haben wir auf jeden Fall auch noch was Schönes für dich. Das hätte jetzt nur im Vorhinein nicht so gut dazu gepasst. Aber wie gesagt, jetzt wird's erstmal sehr, sehr unschön. Der Fall, muss ich sagen, hat mich tatsächlich richtig angeekelt.
Ich bin gespannt. Es passiert nicht häufig, dass du deswegen direkt in die Folge einsteigen willst. Hast mir auch nicht wirklich viel über diesen Fall erzählt, sonst spoilerst du da ein bisschen mehr. Ja. Ich weiß, dass es ein Fall aus Kanada ist und das war es. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir alle sind gespannt. Von dem her, Bibi, fang einfach an.
Okay, also gleich mal zum Start der Disclaimer. Das Verbrechen heute ist wirklich bodenlos. Und egal, wie sehr ich versuchen werde, es harmlos zu beschreiben oder zu umschreiben, es wird so oder so definitiv verstörend und es wird definitiv Bilder in deinem Kopf erzeugen. Also ab für den Disclaimer.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Der heutige Fall führt uns, wie bereits erwähnt, nach Oshawa in Kanada. Die Stadt liegt ca. 50 Kilometer nordöstlich von Ontario und zählt ca. 150.000 Einwohner. Es ist eine Stadt, in der es am 11. September 2017 eine grausige Entdeckung gab. Denn als ein Fischer und dessen 11-jähriger Enkel am Lake Ontario fischen waren, sahen sie da etwas an der Oberfläche treiben, was sehr seltsam aussah. Dem Großvater wurde relativ schnell bewusst, dass es sich hierbei nicht nur um Müll oder Ähnliches handelte, weshalb er die Polizei verständigte. Und kaum an dieser wunderschönen Seebucht angekommen, sahen auch die Beamten den äußerst besorgniserregenden, nennen wir es mal, Gegenstand im Wasser treiben. Bei diesem Gegenstand handelte es sich um einen weiblichen Torso, der da von der Polizei aus dem Wasser geborgen wurde.
Also nur fürs Verständnis, Torso heißt nur Oberkörper, ohne Arme, ohne Beine.
Und ohne Kopf.
Okay.
Ja, also es war natürlich erstmal ein Schock für alle Beteiligten. Also klar, sowas willst du niemals in deinem Leben finden. Die Obduktion konnte dann nicht genau feststellen, wie diese Person gestorben war. Aber dass es sich hierbei um ein Gewaltverbrechen und Mord handeln musste, das war ja mehr als klar. Die Obduktion ergab aber eine Sache ganz eindeutig. Die Frau, deren Leichenteil da im Wasser gefunden wurde, war schwanger, als sie starb.
Das ist immer schon so eine heftige Kategorie. Ich glaube, wir verstehen jetzt, warum du diesen Fall so angespannt angefangen hast. Es ist so schon grausig genug, aber diese Schwangertatsache macht es wirklich fast unerträglich.
Ja, das stimmt leider. Und leider wird es noch schlimmer. Und zwar viel, viel schlimmer. Zuerst wusste nämlich niemand, wer diese Frau war. Doch dann gab es ein Match in der Datenbank. Die DNA konnte nämlich im November 2017 einer vermissten 18-Jährigen zugeordnet werden. Ihr Name Rory Heshey. Sie galt seit dem 29. August 2017 als vermisst. Ja, und Rory Heshey, das war ein Mädchen, das ganz klar verletzlich war. Sie kam zwar aus einer Familie, die sich sehr wohl um sie sorgte, aber sie hatte ebenso ihre Probleme. Sie war drogenabhängig und ab und an lebte sie auch auf der Straße. Sie versuchte zwar zu diesem Zeitpunkt ihr Leben gerade wieder auf die Reihe zu bekommen, vor allem nachdem sie erfuhr, dass sie schwanger war, aber diese Chance auf ein besseres Leben wurde auf brutalste Art und Weise abgeschmettert. Am Tag ihres Verschwindens wurde Rory in die Notaufnahme gebracht. Eine Freundin und deren Mutter wollten sie untersuchen lassen, da sie mentale Probleme hatte. Leider ließen sie die beiden Frauen, die sie hingebracht hatten, dort im Wartezimmer aber alleine zurück. Und nach 15 Minuten, wahrscheinlich hat sie halt einfach zu lange gedauert, stand Rory dann auf und verließ das Wartezimmer der Notaufnahme sowie das Krankenhaus. Und das sollten auch die letzten Aufnahmen von Rory Heshey gewesen sein. Danach war sie verschwunden. Wer aber nun an ihrem Verschwinden und vor allem an ihrem Tod Schuld hatte, war erstmal ein großes Rätsel. Zumindest bis zum 29.12.2017. An diesem Tag wurden nämlich zwei Klempner in Oshawa gerufen. Und der Grund dafür klingt erstmal super banal. Und das war es sicher auch für die Mieter, die diese Firma bestellt hatten. Also keine große Sache. Die Tore des Mietshauses, in dem dieses Paar wohnte, das hatte zwei Parteien. Und dort waren eben die Rohre verstopft. Wasser lief so gut wie gar nicht mehr ab und der Geruch der Leitungen war mehr als unangenehm. Und wer schon mal ein verstopftes Rohr, vor allem im Altbau hatte, der weiß genau, was ich meine. Ne? Also das ist eklig.
Hatte ich, als wir in unser Haus gezogen sind, stand das davor eine ganze Weile leer und war auch in keinem besonders guten Zustand. Und ich glaube, zweimal geduscht und das Wasser floss nicht mehr ab. Und dann irgendwann mal so diese Luke aufgemacht, die man da als Sichtluke quasi hat. Und ja, man kann sich ja vorstellen, was einem da alles entgegenkam. Das ist widerlich, das kannst du auch nicht selber wegmachen. Da muss jemand kommen und mit, was weiß ich, mit verschiedenen Geräten oder sowas das sauber machen. Und da, wo quasi das Wasser steht, ist eigentlich auch alles in Ordnung, weil das Wasser so ein bisschen wie so eine Geruchsbarriere dient. Mhm. Aber da, wo eben quasi ein direkter Zugang dazu ist, wo Luft ist,
ja, da stinkt's dann.
Das ist eklig. Ja.
Ja. Ja, und man kann sich das so vorstellen, dass wenn da halt gar nichts mehr geht, dann kommt das ja auch irgendwann über die Spüle, das kommt halt überall raus.
Genau, das kommt dann irgendwann hoch.
Und das ist so ein Problem, das kannst du irgendwann auch nicht mehr mit Rohrreiniger beseitigen.
Nee, keine Chance.
Genau, deswegen wurden diese zwei Klempner zum Haus gerufen. Und kaum dort angekommen, machten die sich dann auch in der Wohnung im Erdgeschoss an die Arbeit. Die Mieter meinten zwar schon, dass es irgendwas mit dem Bewohner des unteren Apartments zu tun haben musste, da der schon seit ein paar Tagen an den Rohren rumwerkelte, aber das Problem eben noch nicht gefunden wurde. Die Verstopfung im Bad des Kunden konnte auch durch die Fachleute nicht einfach so beseitigt werden. Also irgendwas verstopfte der das Rohr weiter unten, sodass nichts mehr ablaufen konnte. Also, logische Schlussfolgerung, machten sich die Handwerker auf in das Keller-Apartment, wo sich eben der besagte Nachbar befand und dort eben lebte. Und da wollten sie die mögliche Verstopfung ja vielleicht zwischen den Stockwerken auflösen. Und kaum dort unten angekommen, war der Mieter dieser Wohnung überhaupt nicht amused darüber, dass da jetzt irgendjemand anderer versuchte, das Problem zu lösen. Der hatte so gar keine Lust, irgendjemand in seine Wohnung zu lassen, um nach dieser Ursache zu suchen. Widerwillig musste er die Firma dann aber reinlassen und ich glaube, ja, Handwerker können da schon auch hartnäckig sein. Und zum Glück, muss man in diesem Fall sagen. Denn kaum in diesem Apartment und vor allem in diesem Bad von diesem Mieter angekommen, stellten die Klempner dann auch fest, dass der Anwohner tatsächlich auch schon versucht hatte, das Problem selbst zu lösen. Denn die Toilette, die war abmontiert und aus dem Rohr im Boden drang ein bestialischer Geruch, was quasi auf die Ursache des Ganzen hinwies. Nichts ahnend, was das Problem natürlich eigentlich war, versuchten die Klempner also über die Spüle, in der Küche und im Bad einen langen Schlauch zu schieben, aber auch das wieder ohne Erfolg.
Ja, kenne ich auch. Es gibt ja so ein paar Methoden, wie man das versuchen kann aufzulösen, eben durch Vibration. Es gibt auch so eine dicke Stahldrahtspirale, die sich dann da durchschlängelt. Sowas hatte ich dann auch zu Hause mal versucht und kommst du irgendwann aber nicht mehr weit, wenn das ein wirklich ernsthaftes Problem ist.
Absolut.
Snake the Drain ist dann noch so ein englischer Ausdruck dafür, weil sich das Ganze irgendwie so eine lange Schlange durch das Rohr schlängelt.
Ganz genau, ganz genau. Und ja, genau das haben die Klempner hier auch versucht. Während sie das versucht haben, wurde der Mieter, der dieses Apartment bewohnt hat und ja eigentlich auch irgendwie für diese Verstopfung anscheinend, ja, zuständig war oder Schuld dran hatte, der wurde sichtlich nervöser. Der schlich um diese Mitarbeiter rum, versuchte zu beschwichtigen und versuchte die schon irgendwie ja fast loszuwerden. Was ein komischer Umstand ist, wenn man bedenkt, dass es zwischen den Jahren war. Also es war ja quasi zwischen Weihnachten und Neujahr und man so ein Problem hat. Man will dieses Problem ja eigentlich loswerden. Aber die beiden Klempner wollten natürlich der Arbeit weiter nachgehen. Die haben sich da nicht beirren lassen. Die wollten dieses Rohr wieder frei bekommen, weil dafür wurden sie ja schließlich gerufen und schließlich auch bezahlt. Ja, aber als sie dann endlich etwas im Rohr zu fassen bekamen, also die vermeintliche Verstopfung, zogen sie schleimige Klumpen hervor. Rosafarbene, große Fleischteile. Manche davon sogar mit Haaren. Und sie zogen immer mehr von dieser Substanz aus diesem Rohr und packten alles in eine Tüte und gingen dann aus diesem Apartment raus auf die Straße, um draußen ihren Boss zu informieren. Der ordnete dann auch an, dass sie bitte sofort die Polizei verständigen sollten. Und das hörte sich dann so an.
Communications.
Hi there, how are you?
Good, you?
Good, thanks. We're snaking a drain, and we've been pulling back, we probably pulled back about 10 pounds, 15 pounds of, like, it looks like flesh type of stuff, meat, and we started to snake, and we've been working at it for, like, 3-4 hours now, right?
Oh, okay.
And we can't get it clear, but we keep pulling back chunks of, you know, whatever the hell it is.
Wolfi, magst du mal kurz übersetzen, wenn du gut aufgepasst hast?
Also, hi, wie geht es Ihnen? Ich bin Klempner und ich arbeite gerade an einem Job und wir haben da was gefunden. Wir kümmern uns gerade um ein verstopftes Rohr und ich habe da ungefähr 4-6 Kilogramm von etwas rausgezogen, das wie Fleisch aussieht. Und wir überlegen, also wir arbeiten hier seit 3-4 Stunden an dem Rohr und wir bekommen es nicht frei, aber wir ziehen immer weiter dieses Zeug da raus, was auch immer zur Hölle das ist.
Ja, Grund genug, dass dann gegen 20.30 Uhr auch ein Officer des Durham Regional Police Service vorfuhr. Zu diesem Zeitpunkt warteten die Klempner auch immer noch vor dem Haus. Also man muss dazu sagen, es ist Kanada, es ist im Dezember, es war arschkalt, aber die standen da eisern vor diesem Haus mit dieser Plastiktüte in der Hand, mit dieser fraglichen Substanz. Ein Teil davon, hieß es, war länger als ein großes Lineal, also 35 Zentimeter. Und mit dieser Sichtung verständigte dann auch der Polizist die Zentrale und forderte Verstärkung an. Er hat wohl schon so eine Ahnung gehabt, dass das eher keine Banalität war. Und so kamen 4 weitere Beamte, also sie waren dann insgesamt zu 5. Und zu 5 klopften sie dann an der Tür dieses Kellerapartments bei dem vorher besagten Mieter. Sein Name? Adam Jeffrey Strong. Und ein Officer fragte Strong erstmal ganz nüchtern, was haben Sie denn da die Toilette hinuntergespült, was da nicht reingehört? Und Strongs Antwort war mit gesenktem Blick, okay, you got me, the jig's up, it's a body. Was übersetzt heißt?
Also okay, ihr habt mich erwischt, es ist ein Körper, es ist ein Mensch.
Ja. Und die Beamten reagierten daraufhin natürlich sofort. Sie nahmen Adam Strong fest und verlasen ihm seine Rechte. Kaum als er im Polizeiauto saß, sagte er dann weiter, wenn ihr den Rest von ihr braucht, sie ist in meinem Gefrierschrank. Wenige Minuten nach dieser schrecklichen Aussage sagte er dann auch noch, ich habe über Selbstmord nachgedacht. Ich wusste, dass es vorbei ist, dass die Klempner Stücke von ihr rausziehen werden. Ja, und das muss man jetzt erstmal ein bisschen stehen lassen, ne? Weil das ist schon eine krasse Vorstellung.
Wir wissen ja noch nicht so viel über diesen Adam Strong, aber es wirkt jetzt nicht gerade so, als sei er extrem aufgebracht und oh Gott, und ihr habt mich gefangen und was weiß ich. Also so wie wir das bisher einschätzen können, wenn man das so mal locker sagt, der Rest ist übrigens in meinem Gefühl, ja. das wirkt schon so cool fast schon für die Ausnahmesituation, ja. Oder?
Es wird auch später noch ganz ein relevanter Punkt. So, also die Ausgangssituation war also folgende. Die hatten diesen Mann festgenommen. Der hat ausgesagt, dass sich andere Leichenteile noch im Gefrierer im Apartment befinden. Also kam die Spurensicherung, um das Apartment logischerweise zu durchsuchen. Und bei dieser Durchsuchung fand man dann tatsächlich einen Gefrierschrank in Strongs Schlafzimmer. Und egal, wie ekelhaft du dir das jetzt vorstellst, es war noch viel schlimmer, vom Gestank mal ganz abgesehen. Es war ein verrotteter Gefrierer mit Schimmelflecken und an Widerlichkeit, schon ohne Inhalt, wirklich kaum zu übertreffen. Ich glaube, kein Horrorfilm kann schlimmere Szenen zeigen. Und in diesem Gefrierer selbst fand man dann in Mülltüten gewickelt Teile von Rorys Extremitäten sowie ihren Kopf. Manche Teile wurden vom Fleisch gelöst, das man wiederum zuvor in eben diesen Rohren gefunden hatte.
Du hast gesagt, am 29.12. fand das statt, dass die Klempner in das Haus kamen, um sich um die Verstopfung zu kümmern. Aber der Torso, der tauchte am 11. September auf. Das sind über 2 Monate, 2,5 Monate später. Ich meine, das muss ja total verwest gewesen sein alles, oder?
Ja, weswegen wahrscheinlich der Gefrierschrank da war. Also so kann ich es mir nur erklären. In einem Interview, das später mit ihm geführt wurde, hat er auch gemeint, er hat die Leiche zuerst in die Badewanne, beziehungsweise die Teile in die Badewanne gelegt, in die heiße, damit sie auftauen. Also ich gehe davon aus, dass er sehr, sehr viele Teile von Rory eben eingefroren hat. Und dass die vorher alle in diesem Gefrierschrank waren.
Hat er denn gleich den Zusammenhang hergestellt? Hat er gleich gesagt, wer sie war?
Naja, das musste er gar nicht, denn bereits als Rory als vermisst gemeldet wurde, gab es Angaben zu signifikanten Körpermerkmalen. Also so zum Beispiel zu einem Tattoo im Nacken hinter dem Ohr. Da stand Alive. Das Leben schreibt manchmal wirklich schon die bizarrsten Geschichten. Also sie hatte dieses Tattoo mit Alive am Leben quasi und das war das Erste, was an diesem Leichenteil, an diesem Kopf zu erkennen war. Also es war eine eindeutige Identifizierung.
Mich fasziniert das, wie jemand diese Tat A begeht, okay, aber B dann, also möchte man das dann nicht weghaben und also es gibt ja Möglichkeiten, die vielleicht ein bisschen A effektiver sind, als das Rohr zu benutzen und B in diesem Gefrierschrank dann so lange aufzubewahren und dann anscheinend auch noch den Kopf. Ich finde, der Kopf hat ja nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn jetzt da ein Stück Arm liegt oder was weiß ich. Also das finde ich irgendwie nicht greifbar.
Wir können im Nachgang auch gerne nochmal besprechen, weil ich kann diesen Fall null zuordnen, warum er es so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Aber nur mal vorneweg, so viel ans Licht kam tatsächlich nicht. Also das wird eine sehr spekulationsreiche Nummer hier heute, glaube ich. Weil Adam Strong wurde natürlich erstmal ins Verhör gebracht, auf die Wache. Und man muss jetzt dazu sagen, das ist Kanada, das sind nicht die USA. Also das sind andere Rechte, es sind andere Methoden, hier mit den Leuten umzugehen, die, glaube ich, sehr ähnlich dem europäischen Standard sind, also zumindest dem deutschen Standard. Und da galt, die Ermittler hatten 24 Stunden Zeit, um ihn zu befragen, bis er dann quasi erstmalig dem Richter vorgeführt wurde. Und in dieser Situation ist es ganz wichtig zu sagen, durften sie ihn zwar alles fragen und das ganz ohne gerichtliche Anordnung, aber natürlich sehr bedacht. Also diese Befragung war extrem wichtig. Man musste darauf achten, ihn quasi nicht zu pushen, was jetzt quasi der erste, wahrscheinlich von jedem der erste Impuls wäre, ne? Den an die Wand zu stellen und zu sagen, warum, was hast du da gemacht? Im blödsten Fall würde aber so ein Verhalten dazu führen, dass er einen Vorteil für seine Verteidigung hätte, wenn man sagt, er wurde falsch behandelt, er wurde zu einem Geständnis gezwungen, er wurde unter Druck gesetzt. Deswegen war diese erste Vernehmung war super, super wichtig.
Stelle ich mir total schwierig vor, die Person, die das dann durchführt, diese Neutralität zu bewahren, die du ja da an den Tag legen musst und schon so ein bisschen versuchen, die Sachen rauszukitzeln, so ein bisschen in die Mangel nehmen, eben nicht zu viel, nicht zu wenig und so weiter. Und eben dieses Nüchterne, obwohl er ja schon gesagt hat, dass er es war, darfst du ihn ja demnach nicht als Mörder darstellen, sondern du musst ja einfach nur befragen, in Anführungsstrichen.
Zu dem Zeitpunkt hatte er nur Körperteile entsorgt.
Stimmt, das könnte ja auch theoretisch jemand anders gewesen sein.
Exakt.
Richtig.
Ja, genau. Und das Spannende ist auch wieder hier, dieses Verhör, dieses erste Verhör kann man sich in Teilen auch online auf YouTube ansehen. Ich werde den Link zum Beitrag von A&E mal in die Podcast-Beschreibung packen, falls sich das jemand wirklich antun will. Also ich habe es mir auf jeden Fall für dich angeguckt und werde darüber berichten. Aber leicht ist das nicht, ne? Denn Strong wirkt in diesem ganzen Setting so, als würde ihn das alles nichts angehen. Er ist ein sehr großer, sehr schwerer Mann mit sehr langem, ungepflegten Haar. Und der sitzt da, ja schon irgendwie fast unbeteiligt. Also so als würde ihn das alles nichts angehen. So als, als wäre er gerade irgendwo zum Kaffee eingeladen. Also es ist ganz komisch, das anzugucken. Und auch auf die Frage, ob es eben Rory sei, deren Leichenteile man da in seinem Apartment fand, verweigerte er zunächst die Aussage.
I decline to answer that question. Okay. You're saying you decline to answer, but you're shaking your head this way. Does that mean anything?
No.
Okay. Any interest from you at all in telling us your side of things?
No.
Nothing?
No.
Er gibt also den Ermittlern zu verstehen, dass er gar nichts dazu sagen will, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau, das ist korrekt. Also er beruft sich da schon sehr auf sein Recht. Was er aber dann gefragt hat, was so ein bisschen aus ihm rausgebrochen ist, war dann, ob es denn stimme, dass solche Verhöre, Verhörsituationen über Stunden gehen können. Also das hat ihn anscheinend besorgt, wie lange er da jetzt sitzen müsse. Und so vergingen ungefähr 3 Stunden, in denen er immer wieder sagte, dass er keinerlei Angaben machen will. Und ich weiß, es ist ein Grundrecht, aber er bekam da halt auch Essen und Trinken, weil man in so einer Situation ja alles dafür tun muss, wie vorher schon erwähnt, dass seine Rechte gewahrt werden, dass er mit Respekt behandelt wird und dass es ihm gut geht. Und ja, irgendwie musste man so eine angenehme Umgebung für ihn schaffen, in der Hoffnung, dass er sich ja dann eben irgendwie öffnet. Aber Adam Strong, da sitzen zu sehen, rülpsend und an einem Softdrink nuckelnd, in Anbetracht des Fundes in seinem Wohnzimmer, ist schon sehr schwer. Also ich find's wirklich, also weil er so gar keine Reue zeigt, er wirkt da einfach absolut unbeteiligt, freut sich, dass er kostenloses Essen bekommt und rülpst da rum. Also es ist ganz, ganz befremdlich, sich dieses Video anzugucken.
Wirkt er denn, als ob er es nicht versteht oder ob es ihm eher einfach egal ist?
Der weiß schon, was er tut. Ja. Also ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der irgendwie, kann ja auch manchmal sein, ne, dass es da irgendwelche Einschränkungen genau. gibt, dass es gar nicht fassen kann. Der wusste schon, was er tut.
Einfach eine unfassbare Coolness, ja. Überheblichkeit ja. wahrscheinlich in dem Fall. Ja. Und ja, jetzt habt ihr mich halt, aber... Ja.
Mhm. Und es war ja auch schon so, you got me, the chicks are up. So. Also schon sehr überheblich, aber dazu kommen wir später noch. Also er wurde quasi ein paar Stunden verhört, bekam dann was zu essen und wurde dann anschließend in seine Zelle gebracht und am nächsten Morgen dem Richter vorgeführt. Und ab diesem Zeitpunkt musste man die nächsten Verhöre, also diese nächsten Unterhaltungen mit ihm, fest ansetzen lassen. Wie gesagt, es war der 29.12.2017, also war da auch Silvester dazwischen. Und da ist schon etwas Zeit verstrichen, bis man das zweite Mal mit ihm sprechen konnte. Zeit, die man aber natürlich nutzte, um ihn und vor allem auch sein Apartment nochmal ganz genau zu durchsuchen.
Auch wichtig, viel wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht über ihn und so eine Apartmentdurchsuchung bringt ja sicherlich eine oder andere Sache ans Licht. Was kam da raus? Wie alt ist er überhaupt gewesen?
Ja, also bei der Verhaftung war Adam Strong 46 Jahre alt. Er war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht auffällig geworden, arbeitete in verschiedenen Bereichen, also an Tankstellen oder als Security, hielt die Jobs aber nie sehr lange oder regelmäßig. Ja, aber man kann sagen, um jetzt mal so seine Persona zu beschreiben, es war ein Mann mit offensichtlichen Vorlieben, zumindest wenn man Facebook und Rezessionen online glaubte. Da hat er nämlich zum Beispiel mal Handschellen gepostet oder im Internet Pornos bewertet.
Wer bewertet Pornos im Internet?
Ich weiß es nicht, aber es gibt anscheinend so Leute. Ja, und es gab da tatsächlich auch Ex-Freundinnen, die angegeben haben, dass er sehr übergriffig war. Also es ist ja ein sehr großer, schwerer Mann, der ganz offensichtlich auch eine Vorliebe für kleine, zierliche Frauen hatte. Und da ist das Machtverhältnis, wenn man es drauf anlegt, schon immer sehr, ja, sehr schwierig, ne? Und was sein Apartment anging, kann man jetzt sagen, dass er sehr, sehr zurückgezogen hauste. Und hauste ist da, glaube ich, der einzige richtige Begriff, der hier wirklich passt. Denn diese Bude war von oben bis unten zugemüllt. Und zwar so schlimm, dass er bereits vorher Probleme mit dem Vermieter hatte. Also da stand wirklich bis unters Dach alles mit Gerümpel voll. Es gab eigentlich gar keinen Gang zum Durchgehen.
Also Messi-Wohnung mäßig. Ja. Sprich, extrem schwierig, wenn man da etwas herausfinden will, Spurensicherung und so weiter, die hatten keinen leichten Job da.
Überhaupt nicht. Also deswegen war es auch sehr gut, dass sie doch ein bisschen mehr Zeit hatten. Denn, ja, wie gesagt, zwischen Zigarettenstummeln, verschimmelten Tellern, Müll, sonstigen Gerümpel und auch Sexspielzeug, was da rumlag im Dreck, das musste alles gesichert werden. Also da lagen Handschellen, da lagen Leinen, Dildos, Vibratoren, also wirklich alles im Dreck. Das ist so eine widerliche Vorstellung. Und natürlich musste alles gesichert werden, was in Verbindung zum Verbrechen hätte stehen können.
Ich glaube, wir haben alle mittlerweile Bilder im Kopf, wie das da vor Ort aussah. Wenn man das jetzt noch in Zusammenhang bringt, dass dort einer jungen Frau so etwas angetan wurde, vermutlich noch stand jetzt, diese Kombination, das ist schon so etwas vor Horrorfilm so in den Mund genommen, das trifft es, glaube ich, mega. So ein Worst-Case-Szenario, heftig auf jeden Fall. Das
ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Texas Chainsaw Massacre-Vorstellung. Ja, so ein altes Haus, so ganz genau. Und dann ist es halt auch noch ein Killer-Apartment und ja, richtig, richtig schlimm, richtig Horrorfilm-mäßig.
Hat man denn dann bei der Spurensicherung eine Tatwaffe gefunden oder zumindest Hinweise auf eine Tatwaffe?
Also eine konkrete Tatwaffe nicht, aber es konnte ein Hammer mit DNA daran gesichert werden, verschiedene Messer und unter anderem auch ein Jagdmesser, welches dafür benutzt wird, um Tiere zu häuten. Und daran hing nicht nur ein bisschen DNA, da hing eindeutig noch Gewebe und Haare dran. Also das ist auch eine richtige Horrorvorstellung. Der hat sich nicht mal bemüht, Sachen zu entsorgen oder wegzuwischen. Und dieses ganze gesammelte Material, die DNA, das Gewebe, wurde dann alles zum Testen eingeschickt. Neben Blut an den Wänden und sogar an der Decke, was schon sehr für die Vorstellung spricht, was da passiert ist, konnte man außerdem Schuhe von Rory sichern, die ebenfalls Blutspuren aufwiesen. Und man fand außerdem, ist auch nicht unwichtig zu erwähnen, ein verdächtiges explosives Paket, nämlich eine Rohrbombe. Die wurde dann durch ein Sprengstoffkommando aus dem Haus entfernt und kontrolliert gesprengt.
Hat er nicht in dem Polizeiwagen, als er abgeführt wurde, irgendwie Selbstmord in den Mund genommen, das Wort? Also war das vielleicht so eine Notlösung, dann, wenn alles schief läuft, dann zünde ich die Rohrbombe und alles fliegt in die Luft?
Wer hat denn eine Rohrbombe zu Hause? Was hat denn dieser Typ noch geplant? Also das ist ja jetzt
nichts. Also nicht nur als letzten Ausweg für ihn und das Szenario, sondern vielleicht sogar, die Frage ist natürlich, und leider hast du ja schon ein bisschen angedeutet, dass wir nicht ganz befriedigt werden wahrscheinlich mit der Antwort, warum er das getan hat, ob er das einfach mal ausprobieren wollte und vielleicht wäre das die nächste Idee, okay, das ist jetzt wirklich weit weg, aber vielleicht wäre die nächste Idee gewesen, mal gucken, was man mit so einer Bombe alles anrichten kann oder so. Ne?
Es ist eine ganz verrückte Situation und es ist ein ganz komischer Mensch, also ein ganz eigenartiger Mensch. Und mir fallen da auch nicht so viele Worte ein, die richtig passend wären. Also da muss man ja auch immer so ein bisschen die journalistische Neutralität bewahren. Aber das Schlimme an dieser Geschichte ist, dass allen Anschein nach Rory, weil du es ja gerade schon gesagt hast, was kommt danach, nicht sein erstes Opfer war.
Okay.
Denn die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen, als die zurückkamen, die wiesen Spuren von einer weiteren vermissten jungen Frau auf, nämlich Candace Fitzpatrick. Eine zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in 2008 19-Jährige. Und jetzt muss man sich das mal überlegen, 2017, 2008, da liegt eine Menge Zeit dazwischen.
Das heißt, er hat eventuell über Jahre sein Unwesen getrieben und das war jetzt vielleicht nur so die Spitze vom berühmten Eisberg oder so?
Ja, also auffällig hier ist, wenn man jetzt mal in diese Richtung denkt, dass sowohl Rory als auch Candace in ein gewisses Muster passen, was ja oft für Serienmörder spricht. Beide hatten Probleme, hatten so ja ihre kleinen Kämpfe, die sie austragen mussten. Beide hatten Drogenprobleme, beide waren von zu Hause ausgerissen, Candace eben auch 2008 bereits schon. Das Problem war nur, dadurch, dass sie so oft unterwegs war, also so oft verschwunden war, wieder abgetaucht ist, wurde die erst nach langer Abwesenheit in 2010 als vermisst gemeldet von ihrer Familie.
Okay.
Ja, und wie gesagt, also da kann ich absolut verstehen, dass sich da die Frage stellt, gab es denn da dazwischen noch mehr Opfer? Was ist da alles passiert zwischen 2008, 2010, 2017 und die Frage beschäftigt uns alle und auch die Ermittler standen damals vor einem Rätsel, also zumindest vor dem Rätsel, wo denn dann die Überreste von Candace waren, denn die sind nirgendwo aufgetaucht. Also der Torso, der wurde ja im Lake Ontario gefunden, aber die Überreste von Candace, die fehlten. Und aus diesem Grund musste dieser Fall eben auch mit so viel Sorgfalt behandelt werden, weil man hier davon ausgehen musste, dass es eben zwei Opfer gab, auch wenn es keine zweite Leiche gab. Am 8. November 2018, also fast ein Jahr nach dem Fund der Klempner, wurde Strong dann zum zweiten Mal befragt. Ein Jahr lag zwischen der ersten Befragung und der zweiten. Ja, und zu diesem Zeitpunkt war eben klar, dass man jetzt nicht nur wegen Rory, sondern auch wegen Candace befragen würde. Und die Befragung übernahm Detective Paul Mitten. Der hat ihn an diesem Tag alleine befragt. Und auch dieses Interview findest du im Beitrag auf YouTube, den ich dir in die Beschreibung packe. Und ich würde jetzt sogar sagen, dass diese Befragung noch viel mehr aufzeigt, was ein widerliches Subjekt dieser Mensch ist. Wir hören mal kurz rein.
How you doing?
Good, you?
Yeah, had better days.
Oh, I'm sure. Paul Mitten.
Adam's wrong.
Adam, you call me Paul today.
All right, Paul. I have been amazed at how well I have been treated. Other than a few staff members at the 8th SAG.
And that's going to continue today.
Yeah, yeah.
I can tell you that. I mean,
that's good. That's wonderful.
Well, you know what?
Also ich übersetze mal kurz. Er sagt, er hatte natürlich schon bessere Tage, situationsbedingt, aber ist dann schon fast begeistert und gibt kund, wie toll er da behandelt wird. Er freut sich ja fast schon richtig, oder?
Ich sage, es ist echt schockierend. Also ich kann es nicht in Worte fassen, wie fehl am Platz diese Reaktion von diesem Mann ist. Aber weiter ging es dann mal wieder mit einer Essensbestellung zum Verhör, wo er sich dann bei der Aushändigung auch noch über fehlende Pommes aufregt und dann ganz großspurig noch sagt, dass es schon okay ist und er darüber hinwegkommen wird. Alter, geht's noch.
Also ist nicht greifbar.
Ganz komisch. Und dann sagt er so, ne, ich hab doch gesagt, ich will die Kombi und boah, nee, also ganz schwierig. Aber ich versuche, wie gesagt, wirklich hier neutral zu bleiben und auch den Ansatz zu wahren. Aber bei dem Typen fällt's wirklich, wirklich schwer. Und hier auch nochmal wirklich allen Respekt an diesen Detective Paul Mitten, mein Hero, der so einen kühlen Kopf bewahrt, wohl wissend, wie wichtig diese Befragung ist, um mehr für die Anklage zu sammeln. Also ich persönlich könnte es nicht, deswegen Hut ab. Und das war auch so wichtig, denn irgendwie schien sich Strong, vielleicht auch schon wegen den paar Monaten hinter Gittern, etwas wohler zu fühlen in Gegenwart so eines Detectors. Vielleicht hatte er auch endlich mal jemanden zu reden, ich weiß es nicht. Haft macht ja viel mit Menschen. Und die gute Polizeiarbeit von Mitten hier fing an zu wirken. Also sie haben zusammen gegessen, was ja schon mal bondet. Also er hat auch in dieser Reportage gesagt, man bricht das Brot zusammen, das verbindet, das schweißt zusammen. Und das führte tatsächlich dazu, dass Strong anfing zu reden. Immer noch in überheblicher und widerlicher Manier, aber er hat nicht nur gesagt, er verweigert die Aussage, sondern er hat angefangen, über gewisse Sachen zu sprechen. Und das klang so.
How old was Rory? 18. Okay, how much of her body did you guys get back? Obviously the entire skeletal structure, right?
Well, we obviously, whatever was in the house.
Yes, in the freezer.
Yes.
And how much of it were you able to pull out of the pipes?
Quite a bit. It was bad luck.
Yeah, that's what I tell people. They're like, you're stupid. I'm like, you kidding me?
Well,
that's an awesome way.
Also mal kurz wieder zusammengefasst, er ist neugierig, wie viel ihres Körpers noch gefunden wurde, wie viel aus dem Abfluss geborgen werden konnte und wirkt dabei ja schon stolz. Er betitelt die Idee, gemacht zu haben, wie er es getan hat, als großartigen Weg, etwas zu entsorgen. Also wenn man nicht wüsste, dass er dafür verantwortlich ist, könnte man meinen, das ist ein pietätloser Freak, der sich gerne auf solche Fälle konzentriert. Aber dass er die Person ist, die das durchgeführt hat und dann so darüber sprechen kann, so von oben runter und boah, ist schon heftig.
Absolut. Also es ist wirklich schwer zu greifen. Und ausschlaggebend war hier schon auch, dass der Interviewer, also der Detective, so viele Details wie möglich aus ihm rauszog. Und wenn er sich dann eben mal kurz in diesem Moment des Ruhms suhlen konnte, hat er ja trotzdem immer noch ein paar Informationen mitgegeben. Ne? Und so konnte man dann letztendlich auch protokollieren, dass er am 24.12.2017, also an Weihnachten, angefangen hatte, die eingefrorenen Körperteile, wie ich vorher schon gesagt habe, zu zerlegen und in den Abfluss hinunterzuspülen. Er erklärt da auch, ohne irgendein Schamgefühl, dass er eben die Leichenteile, so wie ich es vorher schon angesprochen hatte, zuerst in die Badewanne gelegt hat, gefüllt mit heißem Wasser, um so quasi einfacher zu machen, und hat erklärt, dass er die Wanne auch mehrfach neu hat einlaufen lassen müssen, weil es so tiefgefroren war. Ja, und ich glaube, da ist es einfach, da liegt so nahe, dass man schockiert ist, weil er einfach darüber spricht, als würde jemand ein Hühnchen auftauen, um es danach zuzubereiten.
Also er wusste natürlich zu dem Zeitpunkt, dass er dann nicht mehr rauskommt aus dieser Nummer. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Er konnte es jetzt nicht plötzlich leugnen oder so. Ja. Das muss ihm bewusst gewesen sein. Aber ja, ich wiederhole mich. Aber die Art und Weise, wie man ihn da jetzt in diesem Video sprechen sieht und allein schon sitzen sieht, ist schon irgendwie heftig.
Ja. Ja, und genau, das sagt er auch noch bis zum Schluss. Also 12 Stunden lang haben die beiden da in dieser zweiten Vernehmung miteinander verbracht, immer wieder gesprochen. Ihm war das schon bewusst, dass sie ihn jetzt hatten und dass er deswegen ein bisschen was erzählen kann.
Ja.
Er hat aber nie gesagt, dass er sie getötet hat. Also das ist so ein, deswegen sage ich, er wusste schon, was er tut,
ja.
Weil sonst hätte er sich in irgendwas verstrickt. Ihm war schon genau bewusst, was er sagen kann und was er nicht sagen kann. Und ich glaube, dass dieser Ermittler wahrscheinlich danach auch erstmal irgendwo einen Pony streicheln musste. Also da gehst du doch kaputt, wenn du 12 Stunden...
Die
so
diese
jemanden,
Scheiße anhören
ja,
muss
danke,
und
genau.
Mit dieser Neutralität ja. Im Gegenüber sitzen muss.
Ja,
ne?
Absolut. Naja, auf jeden Fall wurde diese Vernehmung, diese vollen 12 Stunden, dann eben auch einem Richter im vollen Umfange gezeigt, um sicherzustellen, dass Adam Strongs Rechte gewahrt wurden und dass hier eben ein Verfahren angesetzt werden darf und das einfach nur, weil Milton so gute Polizeiarbeit geleistet hat, weil er sich nicht triggern hat lassen, weil er cool geblieben ist, weil er ihn gut behandelt hat und das war ausschlaggebend. Deswegen ist es so wichtig, dass es solche Beamte gibt, die solche Befragungen so souverän durchführen können.
Sprich, wenn er nur einmal aus der Rolle gefallen wäre, hätte man Adam Strong vielleicht nicht anklagen können.
Ganz genau. Ganz genau. Also es ist wirklich, wirklich krass vorstellbar, aber genau so ist es. Also zumindest, wahrscheinlich wäre das schon angeklagt worden, aber es hätte halt natürlich alles super erschwert.
Auswirkungen.
Und im blödsten Falle wäre der wegen irgendeinem Formfehler nicht verurteilt worden. Ne?
Ja.
Aber es ging ja alles gut und man hat da sehr, sehr gute Polizeiarbeit geleistet. Und deswegen startete am 28.09.2020 tatsächlich dann auch der Prozess rund um Adam Strong. Er wurde wegen dem Mord an Rory Hashay und Candace Fitzpatrick angeklagt.
Aber er hat sich dann am Ende ja schuldig bekannt, oder? Ich meine, es lag auf der Hand, die Indizien, du guckst mich schon so an, hat er nicht, oder wie?
Er darf nicht schuldig plädiert.
Also komplett nicht schuldig, ja?
Nö.
Passt.
Ja, kann er ja machen, ne?
Offensichtlich.
Offensichtlich, ja. Er hat auch während des ganzen Prozesses nicht einmal ausgesagt, er hat gar nicht gesprochen und auch seine Anwälte haben eigentlich keine Beweise zugunsten ihres Mandanten vorgelegt. Aber aus Sicht des Verteidigers, was willst du denn noch vorlegen, wenn Leichenteile bei deinem Mandanten gefunden werden und der ja auch noch vorher sagt, ja okay, ihr habt mich erwischt. Ne? Also die Strategie der Verteidigung bestand da eher darin, die Zulässigkeit des Anklagefalls der Staatsanwaltschaft anzufechten und den Richter davon zu überzeugen, dass die Anklagepunkte eben nicht den Mord beweisen würden. Also, dass er die Leichenteile zerteilt hat, das war ja unumstritten. Es ging jetzt quasi nur noch um die Schuldzuweisung. Hat sich zum Beispiel Rory, die ja gefunden wurde, eine Überdosis gesetzt. Er wollte es vertuschen und hat es deswegen gemacht. Also da gibt's ja schon so Ansätze, die man da schlussendlich anstreben kann. Gebracht hat's aber nichts, denn schlussendlich wurde Adam Strong für den Mord ersten Grades an Rory Hashay und zu Totschlag im Fall Candace Fitzpatrick verurteilt. Und der Richter Josh DeLuca verurteilte ihn zu lebenslanger Haft und fand auch, was ich sehr, sehr wichtig in diesem Fall finde, ganz, ganz klare Worte für Strong. You are a dangerous predator. You decided to feed your selfish desires and in doing so you took 2 vulnerable lives.
Sie sind ein gefährliches Raubtier. Sie haben beschlossen, ihre selbstsüchtigen Begierden zu stillen und dabei haben sie 2 verwundbare Leben genommen.
Ja, und weiter sagte er, was ich so, so stark fand. Your moment before us is done. From here you will go to prison. You will never be seen in public again. In time you will be forgotten. You will neither be famous nor infamous. You will simply be gone.
Ihr Augenblick vor uns ist vorbei. Von hier aus werden sie ins Gefängnis gehen. Sie werden nie wieder in der Öffentlichkeit gesehen werden. Mit der Zeit werden sie vergessen sein. Sie werden weder berühmt noch berüchtigt sein. sie werden einfach verschwunden sein.
Sehr, sehr gute Worte, ja, die hoffentlich auch bei so einer Ego-Person wie Strong richtig gesessen haben. Aber weißt du, was jetzt noch meine ganz unprofessionelle und persönliche Genugtuung ist?
Na?
Dass Rorys Onkel, die kam aus einer Biker-Familie, bei einem durchaus gefährlichen und weit verbreiteten Biker-Club ist und somit, da bin ich mir fast sicher, auch Kontakte ins Gefängnis hat. Und ich will hier nichts gutheißen, ne? Aber ich denke, ein schönes Leben wird er im Knast nicht haben.
Womit wir vermutlich alle Zuhörenden relativ wenig Probleme haben.
Ja.
Aber eines noch, zwischen der Verurteilung und heute ist ja durchaus Zeit vergangen, hat er irgendwann im Nachklang vielleicht nochmal mehr gesagt, was er jetzt letztendlich mit den Mädchen wirklich gemacht hat, was sein Motiv war vor allem.
Naja, teils, teils. Denn er hat wohl nach einiger Zeit gemerkt, dass ihm im Knast dann doch manche Dinge fehlen. Also ich würde jetzt mal behaupten, der saß wahrscheinlich sonst auch immer nur in seinem Kapuff da, in seinem Keller. Hat aber dann schon gemerkt, dass es halt schon ein Unterschied ist. Und hat dann, der Ego-Mensch, der er ist, ein Deal angeboten. Er wollte natürlich was haben für diese Informationen und gab dafür den Standort der Überreste von Candace preis.
Okay.
Das war im November 21. Und tatsächlich wurde dann im Sacredo Drive was gefunden. Es war eine Wohngegend am Rand eines bewaldeten und sehr grünen Bereichs, würde ich jetzt mal sagen, wie so ein Stadtteil, der sehr ländlich liegt, weißt du so. War auch noch in Oshawa und dort zwischen Bäumen hinter einer Straße wurden dann tatsächlich ihre Knochen gefunden. Und soweit ich das aus meinen Quellen entnehmen konnte, ging es da wohl tatsächlich in diesem Tausch um Kabelfernsehen. Und auch noch sehr, sehr positiv, eine erste Anhörung auf Bewährung, weil lebenslänglich ist ja nicht für immer, sondern auch in Kanada mit einer bestimmten Jahresanzahl verknüpft. Die wäre erst in 2048 möglich, womit er dann schon über 70 werde. Und ich denke nicht, dass zugelassen wird, dass er jemals wieder einen Fuß in die Gesellschaft setzen darf. Aber trotzdem kann man jetzt sicher sein, dass er für sehr, sehr lange Zeit erstmal ja weggesperrt ist.
Das war's?
Das war's. Nicht sehr befriedigend.
Nee, also das heißt, wir wissen eigentlich, wenn man das, natürlich spricht vieles dafür, aber wir wissen nicht, ob er sie umgebracht hat.
Also ich denke schon.
Es liegt irgendwie auf der Hand, aber er hat es nie gesagt und es sind reine Indiziengeschichte.
Also das Ding ist ja auch, dass wenn Blut an der Decke gefunden wird, Blut spritzt nur dann, wenn die Person entweder noch am Leben ist oder gerade direkt nach der Tötung, weil sonst gerinnt das Blut.
Verstehe, ja.
Und er muss da mit so einer brachialen Art und Weise hantiert haben, wenn das Blut bis an die Decke spritzt, dass da für mich nichts, also ich glaube, die hatten ein Martyrium hinter sich, die zwei Jungfrauen. Ich glaube, da war sexuelle Gewalt mit im Spiel, da war Folter mit im Spiel, also wirklich ganz, ganz, ganz übel. Ich gehe nicht davon aus, dass das ein Zufall war, dass er Rory mit nach Hause genommen hat, sie sich eine Überdosis gesetzt hat, verstorben ist und er jetzt nicht wusste, oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, dass der ganz, ganz böse Gedanken in sich getragen hat.
Glaubst du, er wollte das einfach einmal ausprobieren oder so, wie es ist, jemanden zu zerteilen, zu töten, vielleicht zu missbrauchen?
Naja, also wenn er das erste, also er wusste ja auch offensichtlich, weil sonst hätte man die Überreste nicht gefunden, wo Candace lag. Ich denke, dass er da zum ersten Mal gemordet hat und ich denke, dass er genau eben die verletzlichsten Personen aus der Gesellschaft ja ins Fadenkreuz genommen hat. Ich denke schon, dass er es irgendwann mal ausprobiert hat, dann ist er damit davon gekommen und dann hat er es halt wieder probiert. Und ich glaube, dass da auch dazwischen ganz viel passiert ist, also egal, ob es jetzt sexuelle Übergriffe waren. Ich denke, dass der einfach in sehr, sehr vielen Bereichen sehr grenzüberschreitend war und dass es dann einfach nur wieder der Next Step war. Also solche Verhaltensmuster, die steigern sich ja.
Ich wundere mich bei dieser Geschichte einfach, er wirkt ja in diesen Videos, zumindest was ich jetzt gesehen habe, so unglaublich mit sich im Reinen,
ja,
cool und ihn überrascht das Ganze nicht und man spürt nichts, wenn er da so sitzt, dass er irgendwie Reue hätte oder irgendwas in irgendeine Richtung. Sprich, als sei das alles so geplant gewesen. Aber handelt man dann so, dass man die Leichenteile so lange aufbewahrt und sie auf so komische Weise versucht zu entsorgen und so weiter?
Für mich sind da zwei Ansätze. Also das eine ist mal das Entsorgen.
Ja.
Weil die eine hat er einfach vergraben und die andere, also egal was man in den See wirft, es taucht immer irgendwann wieder
auf.
Das
weiß man. Also ist ja nicht so überraschend.
Und es lag nicht sehr viel Zeit dazwischen. Ne? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, sie wurde Ende August das letzte Mal gesehen, am 11. September ist es wieder aufgetaucht, da kann jetzt 10 Tage Martyrium für dieses Mädchen dazwischen liegen. Aber es ist ja unmittelbar danach sofort aufgetaucht. Und das eine ist für mich, wie entsorge ich jetzt quasi die Spuren? Was überhaupt nicht dafür spricht, weil sonst hätte er auch die ganzen Messer, also das alles hätte er entsorgen müssen, wenn ihm das wichtig gewesen wäre.
Richtig, ja.
Und er selber hat ja in diesem Interview auch gesagt, are you kidding me? This is an awesome way to get rid of somebody. Und war ja schon ein bisschen stolz, dass er so eine geniale Idee hatte. Und der zweite Ansatz ist für mich so ein bisschen, ja, Jeffrey Dahmer-like. Ich will nicht wissen, warum er den Kopf behalten hat. Also natürlich könnte man jetzt sagen, es dient zur Identifizierung, nur ein Torso kann man schlecht, ne, gleich zuweisen, braucht man DNA. Aber der Kopf ist für mich, also ich weiß nicht, ob da noch Nekrophilie dahinter steckte.
Es würde irgendwie dazu passen, ja, auch zu diesem ganzen Szenario, was man da vorgefunden hat. Heftigst.
Ja, voll. Und weil man ja eben auch, also für die Familien glaube ich ganz schlimm, weil man ja irgendwie wissen will, was hat die Person denn noch durchmachen müssen. Also man will ja nie, dass irgendjemand leidet. Und die Tatsache, dass das einfach, mit dem wird er wahrscheinlich ins Grab gehen, außer er braucht nochmal irgendwas. Oder er kommt dann auf den Trichter, ein Buch zu schreiben. Oder wer weiß. Also das ist so eine Person, der traue ich alles zu.
Ja, und deswegen wird man auch, selbst wenn er noch irgendwas sagt, nicht 100% wissen, ob das dann auch ganz sicher der Wahrheit entspricht oder so. Da wäre ich in dem Fall auch mega skeptisch, wenn es dann plötzlich Jahre später noch irgendeine Information austroppt.
Genau so. Ja, auf jeden Fall ein krasser Fall, oder?
Durch.
Also ich bin da drüber gestolpert und dachte mir so, boah, also den kann man gar nicht grafisch erzählen, weil ja jeder irgendwie sofort Bilder im Kopf hat, ohne dass man jetzt, also ich habe es über YouTube-Videos gefunden, im YouTube-Video hat man ja dann immer gleich schon hier, das ist der Täter und so sah das Apartment aus, aber wenn man es hört, dann impliziert es ja, die Fantasie ist ja meistens noch viel schlimmer, so, und es ist einfach ein Fall, der Bilder malt auf die schlimmste Art und Weise.
Ich finde, das Video rund um die Verhörung, wenn man sich das zutraut, kann man sich das wirklich anschauen. Ich glaube, man versteht dann ein, zwei Sachen noch ein bisschen besser, als wenn man nur darüber spricht. Man muss ihn eigentlich dazu sehen, den mal 2, 3 Sätze sprechen, hören. Da baut sich sofort ein Bild bei einem auf, um ihn, glaube ich, zumindest für sich selbst einordnen zu können.
Ja, absolut, absolut. Aber wir haben ja noch 2 andere schöne Themen heute, um das so ein bisschen schöner abzuschließen. Erstens mal wollte ich dir noch sagen, dass das Feedback zur Verschwörungstheorie-Folge mega war.
Ja? Ja. Sehr schön.
Wir waren uns schon ein bisschen unsicher, ne?
Du, man weiß halt nie, wer einem zuhört und es gibt mehr Leute, als man denkt, die solche gewissen Dinge ernst nehmen, wenn sich Tauben auf Stromleitungen aufladen und so weiter. Aber schön zu hören, dass es anscheinend nicht so ist und dass wir für Unterhaltung gesorgt haben. Kamen auch ein paar Stories rein, die wir vielleicht nochmal durchgehen können?
Absolut. Also ich würde sogar in den nächsten Wochen gleich wieder mit aufnehmen, weil es war wirklich für uns auch, es hat uns total viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Oder wir hatten sehr viel Spaß.
Ja, durch und durch. War eine schöne Folge.
Und wirklich, es gab selten unter irgendwelchen Folgen so viele Kommentare wie jetzt unter denen und ganz viele haben dann auch gemeint, oh, am Anfang dachte ich mir so, boah, nee, und haben dann aber selber voll mitgelacht. Ich glaube, das ist nämlich die große Kunst, dass man es einfach nicht so ernst nimmt.
Die Möglichkeit haben wir ja auch nicht zu häufig bei vielen Fällen.
Ja, und finde es schön. Also wie gesagt, ganz viele haben gesagt, ich liebe Verschwörungstheorien, ich nehme es gar nicht ernst und ich finde es unglaublich unterhaltsam. Und das fand ich einen schönen Ansatz.
Also immer gern kommentieren, Nachrichten schicken und dich beteiligen. Ist immer super, wenn Feedback kommt. Am Ende sind nicht so viele Zuschauer hier, wenn wir diese Dinge aufnehmen, die reagieren können.
Aber hör mir bloß auf, wir haben letztens eine Anfrage aus der Schweiz bekommen, wo ich sehr, sehr verdutzt war und mich sehr gefreut habe. Ein Club in der Schweiz, also eine Venue, die uns angefragt hat, ob wir nicht mal einen Live-Podcast bei ihnen machen wollen.
Wo denn in der Schweiz?
Da habe ich dann die nachgefragt. Wir gesagt, wir sind noch gar nicht auf Tour, haben sowas noch gar nicht gemacht, aber es ploppt immer wieder auf. Und ich finde es so cool, dass einfach Venues auf uns zukommen und sagen, ey, aber wir sind einfach, glaube ich, also, weiß ich nicht, müssen wir uns mal hinsetzen. Ich hätte Lampenfieber ohne Ende, wenn ich das live machen müsste.
Und dann noch in der Schweiz.
In der Schweiz?
In meinem Ausweis steht CH, wo ich geboren bin. Ach, ich bin in der Schweiz geboren, deswegen alles gut. Ich
Kannst
verstehe.
Du das?
Ich bin direkt an der Grenze groß geworden und nur zur Geburt quasi rübergeflogen. Aber mein Heimatdialekt und das Schweizerdeutsche, das hat schon so ein paar Parallelen.
Ach schön. Ja. Dann kannst du auch einfach immer übersetzen. Im letzten Mal müssen wir auch, nee, die kommt erst noch. Wir haben die Folge schon aufgenommen, aber über Dialekte sprechen wir in der nächsten Folge. Das wird nämlich eine Hörerfolge.
Schön.
Aber wir haben noch was.
Soll ich mal auf den Knopf drücken?
Ja, mach mal.
Hey, this is Sven from Aborted, and you're listening to Star FM Creepy Hour. Our new album, Vault of Horrors, is out today. Check it out.
Ganz genau. Also, Happy Release Day an Aborted. Deren neues Album kommt heute raus, nämlich am 15.03. Das heißt Vault of Horrors, wie du gerade gehört hast. Und wenn du im Death Metal, Deathcore, Death Grind Bereich unterwegs bist, dann kennst du die Jungs auch ganz bestimmt.
Die behandeln in ihren Songs Themen eigentlich so ein bisschen wie bei uns hier in der Creepy. Es geht um Serienmörder, um Horror, einfach um alles, was düster ist.
Ja, und deshalb auch großes Shoutout an die großartige Leo von Nuclear Blast. Die kam nämlich auf uns zu und meinte so, hey, die Jungs passen perfekt zu euch. Und da lag sie natürlich goldrichtig, als wir da uns drüber unterhalten haben. Auf Instagram findest du jetzt auch das Gewinnspiel mit einem richtig, richtig fetten Paket.
Was haben wir denn da? Zum einen natürlich das brandneue Album von Aborted, Vault of Horrors auf Vinyl. Im Paket mit einem ganz exklusiven Promo-Feature von Aborted, nämlich einem Rubik's Cube.
Ja, der ist richtig cool und der erinnert mich total an die Box aus Hellraiser. Richtig, richtig cool. Sieht hübsch aus.
Aber noch mehr ist da. Zusätzlich darf sich eine oder ein Glücklicher noch über zwei Gästenliste Plätze in Berlin für die Tour von Aborted freuen. Die spielen zusammen mit Carnifex im Esso 36 und zwar schon an diesem Sonntag, also am 17.03. und allein mal wieder ins Esso zu gehen. Ganz viel Liebe für diesen Club, also macht damit.
Ja, ganz genau. Also schnell sein lohnt sich. Check Insta und vor allem check das neue Album von Aborted. Und ist mir vorher noch eingefallen, Carnifex habe ich mir auf einer Show in Las Vegas angeguckt.
Ja.
Und ich glaube, die Tour mit denen zusammen alle, das wird ein richtiger Abschluss, hätte ich auch richtig Bock drauf. Wir sind jetzt leider nicht in Berlin, aber sonst hätte ich da auch richtig Bock drauf gehabt. Und ich habe gesehen, dass Ricky Hoover auf dem neuen Album von Aborted mit auf einem Feature ist. Er war auch auf der Tour in Las Vegas und ich denke mir so, ist empfehlenswert.
Ist das der, wo du vorhin zu mir gelaufen bist? Möchtest du mal einen richtig schönen Mann sehen?
Ganz genau der.
Gibst du sie
ja sonst. Ja, das ist wirklich so. Nee, aber das war auf jeden Fall, ich glaube, das war so eine vergleichbare Tour und das war richtig Abriss, das hat richtig Spaß gemacht. Deswegen, wie gesagt, check das coole Instagram-Gewinnspiel aus und hab viel Spaß. Also es passt ja auch perfekt zu uns und perfekt zu Star FM.
Durch und durch.
Ja, dann würde ich sagen...
War's das für heute?
Wolf versucht immer ganz verzweifelt, unsere Catchphrase am Ende zu bekommen und verkackt es einfach jedes
Mal. Ich
weiß
nicht, warum.
Wie es ist.
Ich weiß nicht, warum. Irgendwas kommt immer durcheinander. Vielleicht brauchen wir einen neuen. Nein.
Nein.
Komm, wir kriegen das
aber
hin.
Aber obwohl das eigentlich schon ganz lustig ist, weil dieses bleibt gesund, das kam ja aus Corona, ne?
Richtig. Ich glaube, das bringt mich immer ins Wanken.
Ach so, naja.
Ich will nämlich nicht das. Nein.
Wir könnten ja mal eine Umfrage machen, was sich die Leute wünschen würden. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes am Schluss. Ja, ja. Wir gucken einfach mal.
Hauptsache der Wolf kommt am Ende.
Ja, der sowieso. Nun gut, aber dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bis dann.
Bye bye. Au!